Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
Wir erleben momentan einen Umschwung in der Energieversorgung und der Automobilbranche. Die Zahl an Elektroautos auf den deutschen Straßen wächst, die letzten Atomkraftwerke Deutschlands wurden abgeschaltet und Kohlekraftwerke sollen in Zukunft durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Doch wie steht es aktuell um die erneuerbaren Energien in Deutschland? Welche Potenziale gibt es bei erneuerbaren Energien, die womöglich noch gar nicht genutzt werden? Und wie meistern wir die Herausforderung der unbeständigen Windkraft und Solarenergie? Laut Dr. Ulf Schwalbe, Professor für erneuerbare Energien und Elektromobilität an der Hochschule Fulda, müssen wir Energieversorgung und Mobilität völlig neu denken. In seinem Fachbereich werden wegweisende Projekte entwickelt, die sich mit ökonomischen und technischen Aspekten der regenerativen Energietechnik sowie der Speicherung von Energie auseinandersetzen. In dieser Folge von Hessen schafft Wissen sprechen wir mit ihm darüber, wie die Energiewende durch eine verbesserte Nutzung erneuerbarer Energien beschleunigt werden kann. Zum Beispiel durch eine autonome Energieversorgung für Gebäude auf Wasserstoffbasis oder auch den Einsatz von Secondhand-Batterien. Viele Themen, ihr merkt es schon, deswegen legen wir jetzt am besten los. Bitteschön. Guten Tag, Herr Professor Dr. Schwalbe. Herzlich willkommen bei Hessen schafft Wissen. Schön, dass Sie sich zu uns in unsere Show gesellen. Hallo.
Ja, guten Tag. Vielen Dank auch, dass ich hier sein darf und Ihnen etwas von meiner Arbeit berichten kann und Ihnen kleine Einblicke in die Wissenschaft, die wir hier bei uns in Fulda an der Hochschule betreiben, geben kann.
Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch und wir haben gerade schon die ersten technischen Hindernisse überwunden. Es wird ja hier unter anderem auch um Technologien gehen in dieser Folge. Und als wir mit diesen technischen Hindernissen gerungen haben, haben Sie in einem Nebensatz auch erwähnt, dass Sie kürzlich auch einige neue Technologieimpulse erhalten haben bei einer Reise in Indien, von der Sie recht frisch zurückgekommen sind. Und da habe ich Sie direkt unterbrochen und Ihnen gesagt, halt, stopp, das besprechen wir gleich nochmal, wenn wir aufzeichnen. Deswegen zum Einstieg einfach direkt mal die Frage, was haben Sie denn in Indien gemacht und für Impulse erhalten?
Ja, also in Indien war ich auf einer wissenschaftlichen Konferenz und diese wissenschaftliche Konferenz beschäftigt sich mit den Themen der Leistungselektronik, insbesondere mit den Themen Einbindung, Integration regenerativer Energien in das Land, Energiespeicher, weil Indien natürlich ja ein Land ist, was jetzt sozusagen an der Schwelle zu so einer sehr großen technologischen Veränderung und Industrialisierung steht. Ja. Und wenn man sich das so im Vergleich anschaut, Indien wird ungefähr das Gleiche sozusagen erlebt, was China vor 20 bis 30 Jahren erlebt hat. Das heißt, es ist natürlich hochspannend heutzutage unter den Gesichtspunkten CO2-Emissionen, dass dort natürlich viel auf die Welt zukommt, sage ich mal. Und Indien ist da jetzt schon sehr gut, sage ich mal, vorbereitet. Man hat das im Blick und möchte zum Beispiel bis 2030 50% der Energieversorgung regenerativ betreiben. Und das heißt, diese Ausbauziele, die da im Raum stehen, sind natürlich, sag ich mal, gigantisch, um es mal so mit einem Wort zusammenzufassen.
Gigantisch aufgrund natürlich der riesigen Fläche Indiens, aufgrund der riesigen Bevölkerungsmenge und aufgrund dieser riesigen wirtschaftlichen und damit natürlich auch sozialen und schlussendlich auch technologischen Dynamik, die es in diesem Land gibt. Haben Sie das Gefühl, als Sie dort waren und an dieser Konferenz teilgenommen haben, dass Indien diesbezüglich, also wenn wir jetzt wirklich mal auf die Technologien uns fokussieren, die für diese, naja, Energiewende, Stichwort, ist natürlich bei uns so das Buzzword unserer Zeit, aber dort ja dann genauso, dass Indien in erster Linie so in Richtung, naja, Europa, USA und so weiter, in Richtung Westen schaut, um sich Dinge abzuschauen, zu lernen, wie es geht, oder haben Sie eher das Gefühl, jetzt wo Sie da waren, dass wir da durchaus auch einige neue Impulse für uns mitnehmen können?
Also man schaut natürlich klar in die Länder, die sowas schon umgesetzt haben und in Deutschland sind wir ja mit unserer Historie Solarenergie ins Netz zu integrieren ja schon relativ lang unterwegs, dann holt man sich schon die Impulse, also das Wissen und der Wissensaustausch sozusagen mit Europa, USA und auch China steht natürlich dort auch auf indischer Seite, sage ich mal, ganz weit oben auf der Agenda. Man stellt aber auch fest, dass in Indien versucht wird, viel Technologie im Land dann selbst aufzubauen. Also, dass man dieses Made in India, das wird dort groß geschrieben, jetzt am Anfang, um eine Brücke zu bauen und sich die Technik quasi erstmal zum Erproben ins Land zu holen, ist man natürlich offen. Man arbeitet mit dem Ausland zusammen. Aber ich glaube, perspektivisch strebt man schon an, die Wertschöpfung selbst im Land zu halten.
Das wird ja oft beklagt, dass wir das in Deutschland so ein bisschen eigentlich vermasselt haben, oder? Gerade auch, wenn Sie das Thema Solarenergie ansprechen, wo wir mal führend waren und das ein Stück weit, nach meinem Wissen jedenfalls, aus der Hand gegeben haben.
Das haben wir aus der Hand gegeben, ja. Das ist, ja, die Historie liegt jetzt auch schon gute 10 Jahre.
Ja. Ich habe es mal vorsichtig formuliert, aber ja.
Ja, ja, ich habe das selber sehr gut miterlebt. Also in dieser Zeit war ich quasi auch noch so am Ende, sage ich mal, meiner Promotion, habe dann halt im Endeffekt auch schon dort in Solarprojekten mitgearbeitet, insbesondere so in dem mitteldeutschen Raum. Dort gab es ja viele Initiativen. Dieses sogenannte Solar Valley wurde hier aufgebaut. Mhm. Viele Solarfirmen haben sich in der Region, sage ich mal, um Leipzig, Halle und um der Region Erfurt herum angesiedelt. Und da ist natürlich vieles quasi weggewandert und hat sich im Endeffekt so vor 10 Jahren, sage ich mal, Richtung Osten wieder bewegt.
Ja.
Auch jetzt ist der Markt natürlich schon, sage ich mal, sehr asiatisch dominiert. Also wir sehen es einfach, dass die Module und die ganzen Komponenten natürlich in Asien über viele Jahre jetzt so in Masse produziert werden, dass der Weltmarktpreis auf einem extrem niedrigen Niveau ist. Das heißt, die Wertschöpfung ist schon Richtung Asien an der Stelle abgewandert für diese Massenmarktprodukte. Wir haben in Deutschland halt die Möglichkeit, sage ich mal, Sonderthemen dort zu platzieren, Sonderentwicklungen oder auch, sage ich mal, technologisch statt halt einfach Vorreiter zu sein. Haben wir noch Anschlussmöglichkeiten, aber der Massenmarkt ist jetzt erstmal sozusagen Richtung Asien gewandert, was aber auf der anderen Seite vielleicht gar nicht, sage ich mal, zu 100% schwarz zu sehen ist, weil wir profitieren natürlich auch von den preiswerten Modulen, die jetzt wieder, sage ich mal, zu uns kommen.
Ja.
Also das heißt, für den reinen Ausbau von regenerativen Energien ist das natürlich auch von Vorteil, dass Module jetzt im Preis, gegenüber von vor 2 Jahren, vielleicht nur noch grob zwischen 2/3 und der Hälfte des Preises kosten.
Auch ein guter Punkt, angesichts der Klagen, die es da oft so gibt im Hinblick auf die, strategische Eigenständigkeit und Unabhängigkeit, die da vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist. Auf der anderen Seite eben natürlich, genau wie Sie sagen, günstigere Preise kommen im Zweifel den Konsumentinnen und Konsumenten zugute. Und am Ende des Tages geht es ja natürlich auch übergeordnet darum, möglichst nachhaltig Energie zu produzieren aus umwelttechnischen Gesichtspunkten. Und da sollten wir uns natürlich alle freuen, wenn das dann auch auf breiter Front möglichst gut funktioniert. Naja, dementsprechend also ist in Indien sehr viel Dynamik. Sie haben da ja ein paar Stichworte genannt. Nachhaltige Energieproduktion natürlich, Energiespeicher nach wie vor als Herausforderung in Indien dann jetzt auch zunehmend, bei uns in Deutschland und Europa natürlich genauso. Und da sind wir ja eigentlich auch schon mitten im Thema, denn genauso wie in Indien, wenn auch im Detail natürlich mittlerweile ein bisschen anders, aber auf ähnliche Weise gibt es ja nach wie vor auch in Deutschland und Europa eben eine riesige Dynamik, nicht wahr? Also Anfang 2023, ich glaube, das haben wir alle mitbekommen, gingen bekanntlich bei uns in Deutschland die letzten Atomkraftwerke vom Netz. Damit also ist die Ära der Kernkraftnutzung in Deutschland endgültig zu Ende gegangen. Kann man, glaube ich, behaupten, auch wenn es in der Politik immer mal wieder so vereinzelte Stimmen gibt, die sagen, ja, wäre vielleicht doch ganz gut, das doch wieder an den Start zu bringen. Wir befinden uns also ja mitten in der Energiewende. Der Ausstieg aus der Kohle ist auch beschlossen. Und dementsprechend kann man wirklich sagen, auch in Deutschland sind die erneuerbaren Energien die Energien der Gegenwart und erst recht auch der Zukunft. Und trotzdem mal die Frage, weil ich auch das Gefühl habe, ehrlich gesagt, die Energiewende, die beschäftigt uns jetzt in Deutschland schon so lange, also gefühlt ehrlich gesagt fast so lange, wie ich denken kann. Wie ist denn aus Ihrer Sicht, ist vielleicht jetzt auch schwer, das zusammenzufassen in wenigen Sätzen, aber wie ist denn der aktuelle Stand? Wie steht es um die Energiewende in Deutschland? Wie viel Strom wird mittlerweile schon durch die erneuerbaren Energien produziert? Und warum dauert das alles so lange? Es war jetzt viel.
Ja.
Machen Sie mal was draus.
Viele Fragen sozusagen.
Ja.
Und wenn es die einfache, klare Antwort geben würde, würden wir, glaube ich, viel schneller voranschreiten können.
Mhm.
Aber um vielleicht anzufangen, also wir haben ja verschiedenste Energiequellen, die eigentlich über die letzten Jahrzehnte eigentlich bei uns etabliert waren. Ich sage mal, ganz voran ging es natürlich erstmal um fossile Energieträger, die es jetzt heißt, langsam zu ersetzen. Und ja,
auch da Stichwort langsam, gutes Stichwort. Ich habe mir ein Zitat vermerkt, ne? Kohleausstieg, Zitat, möglichst noch vor 2038, Zitat Ende. Also so wird es dann in der Politik formuliert. Man ist vorsichtig, man formuliert Ziele, aber man muss mal schauen, wie es so läuft.
Ja, leider, ja, so ist es halt. Naja. Das ist natürlich so, man hat halt natürlich viele Player im Markt, das ist klar. Natürlich einfach ein Thema.
Hochkomplex, ja.
Das ist ein hochkomplexes Thema, es fängt halt sozusagen einerseits mit den Regionen an, wo dieser Abbau, sag ich mal, der Energieträger passiert, Arbeitsplätze hängen dran, Transformation von Regionen, das ist nicht von heute auf morgen getan. Dann das ganz große Stichwort, erneuerbare Energien sind einfach volatil. Das heißt, wir haben Tage, wo wir es schaffen, uns zu 100%, sage ich mal, regenerativ zu versorgen. Aber es gibt halt auch Tage, wo wir keine oder nicht nennenswert regenerative Energien erzeugen. Es gibt auch sogenannte Dunkelflauten. Das sind so die längsten Zeiten mal 5 Tage gewesen, wo quasi regenerative Energie, sage ich mal, sehr knapp war. Das heißt, das muss man alles abdecken. Und dafür braucht man ein Backup, weil ja auf der anderen Seite natürlich unsere Energieversorgung Stabilität braucht. Also wir wollen ja quasi auch, wir haben es angesprochen mit der Energieversorgung für oder der Industrie in Deutschland, auch die braucht Sicherheit. Ja. Das heißt, es ist halt eine Gratwanderung, dieses alles, ich sag mal, sicherzustellen. Wir haben aktuell 20% erneuerbare Energien am kompletten Primärenergieverbrauch. Also das ist quasi unser Anteil. Es sind noch circa 36% Erdöl, 25% Erdgas dabei. Kohle ist rückläufig, hat da später aber auch noch eine Rolle, so mit 9% Steinkohle, 8% Braunkohle. Also das ist so am Primärenergieverbrauch. Das heißt, da ist alles mit drin, inklusive Mobilität und auch, sag ich mal, PKWs an der Zapfsäule. Das muss man halt vergleichen. Wenn man das jetzt mal weltweit wieder in den Vergleich zieht bezüglich der Energieversorgung, sind wir da schon gut unterwegs. Also weltweit dominiert ganz klar das Erdöl. Kohle und Erdgas, so knall ich mal roundabout, jeweils ein Drittel. Und da ist Wind und Photovoltaik im Bereich von 1%.
Ja.
Also das heißt, da sind wir schon, sage ich mal, gut unterwegs, wenn man das den internationalen Vergleich halt sieht.
Ja, und ich erinnere mich auch, also ich kann jetzt keine Daten mehr nennen, aber vor 10, 20 Jahren haben, glaube ich, schon auch viele Entscheidungsträger oder Menschen, die sich so an gesellschaftlichen Debatten beteiligen, das regelrecht als unmöglich hingestellt, dass nahezu ein Viertel unserer Energie auf absehbare Zeit nachhaltig erwirtschaftet werden könnte, nicht wahr? Also Stichwort, die Sonne scheint halt nachts nicht und Wind ist auch nicht immer. Das kann eigentlich nicht klappen. Von daher ist es ja schon mal ein relevanter Bestandteil, aber natürlich immer noch ein sehr, sehr weiter Weg hin zu 100% nachhaltige Energieproduktion.
Naja, man muss halt die Sache auch neu denken. Also jetzt ist man ja dran gewöhnt, dass die Energie jederzeit aus der Steckdose kommt. Das heißt, wir sind ja in unseren Verbrauchsgewohnheiten ja gar nicht an die Erzeugung gekoppelt.
Ja.
So, das heißt aber auch, wenn man selbst Energie produziert, also zum Beispiel regenerativ zu Hause, und man hat diesen Vorteil der regenerativen Energie, dann wird man sich dort auch mehr orientieren und damit auch Energie verbrauchen, wenn sie erzeugt wird. Also sprich, das Thema Energiemanagement spielt eine ganz große Rolle in dem Weg zur Transformation unseres Energienetzes. Also da kann man ganz klein anfangen. Ich sage mal, ich finde mal das beliebte Beispiel dieser Balkonsolaranlagen. Also ich habe es selber praktisch ausprobiert, habe da quasi 2 Jahre lang mit so einer Anlage Erfahrungen gesammelt. Und man kann mit einem überschaubaren Invest so eine Anlage betreiben und kann halt mit so einer Balkonsolaranlage, das war damals 600 Watt, Spitzenleistung, habe ich im Jahr für circa 120, 130 Euro Strom gespart. Also das ließ sich quasi eigentlich umsetzen. Das heißt, man kann dort im Kleinen anfangen.
Und Energiemanagement hatten Sie ja angesprochen, was wir in unsere Köpfe stärker reinbringen müssen, bedeutet dann wahrscheinlich, dass Sie Ihre Verhaltensweisen im Haushalt dann auch so ein bisschen danach ausgerichtet haben, wann dann, also jetzt mal ganz platt gesagt, wann dann die Sonne geschienen hat, wann es diese Energie
genau.
gab.
Man schaltet den Geschirrspüler ein, wenn die Sonne scheint, oder die Waschmaschine, wenn die Sonne scheint. Und das trägt dazu bei, dass man Energie, sag ich mal, synchron zur Erzeugung verbraucht. Und das ist halt ein großer Schritt schon mal im Bereich erneuerbare Energien, diese nachhaltig zu nutzen.
Ja, synchron zur Erzeugung. Und Sie hatten auch schon das Wort asynchron fast im Mund. Also ich stelle mir dann auch vor, genau das, zum einen synchron zur Erzeugung, zum anderen ist wahrscheinlich dieses asynchrone Thema auch wichtig, könnte ich mir vorstellen, für so ein Energiemanagement in einem Haushalt. Wenn ich mir zum Beispiel denke, nachts ist grundsätzlich ja der Bedarf an Energie etwas geringer. Vielleicht lässt es sich dann ja einrichten, wer jetzt einen eigenen EV hat, ein Elektroauto, Elektrofahrzeug, der dann vielleicht oder die dann vielleicht das eher nachts auflädt, weil dann der Bedarf insgesamt an Strom nicht so groß ist? Könnte das dann auch Sinn ergeben? Also dass man auch einfach schaut, wann gibt es viel Strom und wann ist vielleicht insgesamt der Bedarf geringer, sodass ich dann zum Zuge komme, weil dann vielleicht die Preise ein bisschen geringer sind. Ich weiß es nicht, dass man es darüber managt?
Also auch das, also wie gesagt, es gibt mehrere Arten. Also man kann einerseits natürlich nach der Erzeugung, sage ich mal, sich richten. Das heißt, ich rede jetzt von selbst erzeugtem Strom, zum Beispiel im Fall einer PV-Anlage auf dem Haus. Dann wird man halt natürlich da synchron mit der Sonne quasi arbeiten. Nachts zum Beispiel beeinflusst ja natürlich zum Beispiel eingespeiste Windenergie oder auch Energie aus anderen Kraftwerken, die dann halt verfügbar ist, den Preis. Das heißt, man würde dann auf die Strommarktsteuerung gehen. Das heißt, man würde zum Beispiel den Strompreis an der Börse monitoren. Das ist ja so, dass es dort eine Strompreis, sage ich mal, Festlegung gibt und der ändert sich über den Tag. Und man kann zum Beispiel strompreisgesteuert dann zum Beispiel sein Elektrofahrzeug laden, das als Puffer nutzen oder halt es komplett nachts aufladen, wenn halt die Energie verfügbar ist und preiswert ist. Also das ist ein zweiter Punkt, wo ich halt alle Energiequellen mit einbeziehe und kann damit halt im Endeffekt auch kostenoptimal sozusagen meine Energieversorgung gestalten.
Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie wir diesen Wert von 20% Anteil nachhaltiger Energien, regenerativer Energien, wenn wir diesen Wert erheblich erhöhen wollen, wo sehen Sie da die wichtigsten Stellschrauben? Also natürlich das Bewusstsein, das Verständnis für eine zyklische oder manchmal dann eben auch antizyklische Energienutzung muss wachsen. Gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, gibt es vielleicht auch noch erneuerbare Energiearten, die in Deutschland noch gar nicht so eine große Rolle spielen, aber vielleicht könnten. Also Wasserkraft zum Beispiel ist ja in Norwegen ein ganz großes Thema, hat natürlich dann auch geologische Gründe. Erdwärme andernorts. Also liegt es aus Ihrer Sicht eher daran oder darin, die Chance, mehr Windanlagen aufzustellen und einfach mehr von dem zu machen, was wir schon gemacht haben? Oder müsste es eher eine technologische Weiterentwicklung noch geben? Oder liegt es an einer ganz anderen Stelle, wie zum Beispiel das Thema Speicher etc.?
Na, man müsste.
Es ist wahrscheinlich wieder alles, ne? Also genau deswegen ist es so komplex.
Man kann das kann man schon aufdröseln, wenn man jetzt mal überlegt, was sind denn die Hauptenergiesenken? Also sprich die Prozesse oder die Bereiche, wo die Energie hinfließt. Und da gibt es natürlich gleich mal auch eine klare Aufteilung. Man hat da ca. 35%, das ist so die Energiewirtschaft, die halt im Endeffekt sozusagen auch dann für einen Hauptteil der CO2-Emissionen dort, sage ich mal, verantwortlich ist. Also wenn wir das mal auf CO2-Emissionen beziehen, dann haben wir natürlich die Industrie, den Verkehr und die Gebäude. Und die Gebäude sind ja sozusagen in den letzten Jahren auch in den Fokus gerückt. Wir haben in Deutschland so ca. 30 Millionen Wohneinheiten. Und wenn man diesen Energiebedarf für das Wohnen, sage ich mal, zum Beispiel auch erstmal mit in den Fokus nimmt, das heißt, ich dämme mein Gebäude, ich binde dort auch regenerative Energien ein, um die Heizwärme und auch die Warmwasserbereitung dort nachhaltig zu gestalten, kann ich schon mal auch einen großen Schritt tun. Dann das Thema Verkehr, hatten wir ja jetzt auch schon angeschnitten, EVs, das heißt, wenn ich eine durchschnittliche Fahrleistung in Deutschland bewältigen will, liegt die bei ca. 12.000 bis 13.000 Kilometer pro Jahr. Und das ist, sage ich mal, vom Energieverbrauch in der Größenordnung 2.000 bis 3.000 Kilowattstunden. Das heißt, das ist ungefähr der Energieverbrauch, den ein 3-Personen-Haushalt hat. Das heißt, auch das muss man einfach mal mitdenken und muss einfach auch mal ein Gefühl dafür entwickeln. Wenn ich zum Beispiel dann mein Elektrofahrzeug zum Beispiel schon selbst an meiner eigenen PV-Anlage laden kann oder über Nacht mit günstigem Börsenstrom laden kann, habe ich da schon mal eine gewisse Asynchronität reingebracht, habe den prinzipiellen Verbrauch an Primärenergieträgern aus fossilen Quellen zurückgeschraubt und kann im Endeffekt schon mal einen großen Schritt, sage ich mal, gesellschaftlich nach vorn gehen.
Und wenn wir darüber nachdenken, diese Schritte nach vorn zu gehen und gesellschaftlich zu denken, technologisch zu denken, dann kann man das natürlich auf nationaler Ebene tun, aber auch auf internationaler Ebene, klar. Und Sie haben zum Beispiel in einem Podcast der Hochschule Fulda mal ausgeführt, dass man auch das Verbundnetz in Europa insgesamt mal ganz anders denken könnte. Inwiefern? Was sehen Sie dafür für Möglichkeiten?
Wir haben ja eine gewisse Asynchronität sozusagen über, sage ich mal, schon den Tagesablauf, beziehungsweise haben wir auch schon leichte Zeitverschiebungen sozusagen in Europa. Das heißt, dort sind die Tagesabläufe schon zu verschiedenen Tageszeiten hat man die Peaks. Und natürlich hat man auch sage ich mal, von Nord nach Süden Gefälle mit PV-Einstrahlung. Das heißt, wenn man die PV-Energie zum Beispiel in Spanien großflächig ausbaut und die Energie exportiert und auf der anderen Seite natürlich Windenergie in die Meere bringt, also dort große Offshore-Windparks baut, dann hat man natürlich die Möglichkeit, das zu verknüpfen und kann europaweit eigentlich das Energieproblem bewältigen und hat auch nicht so die Abhängigkeit von anderen Playern, weil das haben wir ja auch ganz massiv gemerkt mit den Ereignissen, die in der Ukraine stattgefunden haben, wie sich das quasi auch alles auf den Energiemarkt bei uns ausgewirkt hat. Also das ist eine Sache, die muss man ja auch mit bedenken. Das heißt, wenn man jetzt in Europa bleibt und dort als einheitliches Europa denkt, wäre das meines Erachtens ein Weg, dort über eine starke europäische Energieerzeugung auch nachzudenken und diese quasi asynchron über alle Bereiche aufzubauen und das Land, was die besten Voraussetzungen für eine Energieerzeugungsart hat, auch dort in den Bereich zu pushen und das Verbundnetz besser auszubauen, sodass man halt dort eine starke, auch unabhängige Energieversorgung realisieren kann.
Das klingt natürlich nach einem wahnsinnig spannenden und vielfältigen oder vielversprechenden Gedanken, besser gesagt. Zum einen, genau wie Sie sagen, unter politisch-strategischen Gesichtspunkten Energiesicherheit zu gewährleisten in Europa, aber natürlich auch, um die Nachhaltigkeitsziele gemeinsam erreichen zu können. Gibt es in Bezug auf eine solche europäische Abstimmung schon nennenswert Initiativen oder ist das Status jetzt eher noch ein sehr ambitionierter, Wunschtraum klingt zu naiv, aber eine Idee? Eine Vision.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das schon gedacht wird, aber ich habe jetzt selber da jetzt nichts, in größeren Größenordnung vernommen, dass da, jetzt eine Agenda besteht, wo man das ausbauen will.
Okay, dann hoffen wir mal, dass vielleicht jemand zuhört von den Entscheidungsträgerinnen und Trägern und da mal ein paar Gedanken drauf verwendet. Also es ist ein komplexes und herausforderndes Thema an ganz vielen Stellen. Das gilt natürlich auch für so Themen wie die Elektromobilität, die haben wir auch schon angesprochen. Auch in Deutschland wächst die Zahl an Elektroautos auf den deutschen Straßen ja, wenn auch langsamer, als sich das, denke ich, viele wünschen würden. Damit wächst allerdings zum Beispiel auch, also um mal ein Beispiel für Herausforderungen auch technischer Natur zu nennen, wächst natürlich auch die Zahl an Batterien, die gebraucht werden, die auch irgendwann ausgetauscht werden müssen und die bei aller Nachhaltigkeit ja auch auf sehr begrenzte Rohstoffe angewiesen sind, wie Kobalt, Lithium, Nickel, Kupfer. Deswegen dazu mal die Frage, was passiert eigentlich mit diesen Batterien, wenn die ausgetauscht werden müssen? Soweit ich weiß, ist ja das Recycling solcher Batterien sehr, sehr schwierig, bis hin zu eigentlich noch gar nicht wirklich ausgetüftelt, durchdacht.
Da muss man nochmal genau ins Detail schauen, erstmal um welche Batterien es sich handelt. Also wir haben in der Regel ja zwei, generelle Typen, die sich bei Fahrzeugen heute durchgesetzt haben. Also wir haben einmal die Nickel-Mangan-Kobalt Batterie, das ist quasi so die, länger am Markt etablierte mit einer hohen Energiedichte. Die hat natürlich auch die Materialien Nickel, Mangan, Kobalt und steht in der Regel für hohe Energiedichte und auch hohe Lebensdauer. Und dann gibt es einen zweiten Weg, das ist die Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie. Die ist mittlerweile auch auf einem Stand, dass das im Fahrzeug eingesetzt werden kann und auch dort gute Erfahrungen bringt. Und da hat man nicht so viele verschiedene Komponenten und auch nicht so viele, Materialien, die schwer zu beschaffen sind. Und das ist quasi ein preiswerteres Ausgangsmaterial, hat jetzt nicht so eine ganz große Energiedichte wie das Nickel-Mangan-Kobalt-Akku, aber ist quasi auch verwendbar. Und viele Automobilhersteller gehen heute schon den Weg, dass sie quasi auf derselben Packungsgröße, sprich dieselbe Batterie-Außenmaßgröße, entweder eine Nickel-Mangan-Kobalt-Batterie oder eine Eisenphosphat-Batterie anbieten. Und man hat halt sozusagen die Wahl, kann das Fahrzeug quasi mit einer kleineren Batterie, geringere Reichweite oder mit der größeren kaufen. Und wenn man Richtung Recycling schaut, ist es so, dass dieses Nickel-Mangan-Kobalt sich eigentlich gut recyceln lässt. Also da sind jetzt in den letzten Jahren viele Firmen auf den Weg gekommen und haben auch erstmal kleine Anlagen umgesetzt. Und wir arbeiten zum Beispiel mit einem Partner zusammen, der jetzt eine große Recyclinganlage im April in Betrieb genommen hat und mit der Recyclinganlage dann auch nennenswert Batterien aus Elektrofahrzeugen komplett recyceln kann, sprich die Außenverpackung, das Aluminium, die Kühltechnik, das alles sozusagen wieder in seine Einzelteile zerlegt und am Ende der Anlage werden dann halt diese Rohmaterialien wieder bereitgestellt und auch über diese gesetzlichen Richtlinien der Recyclingverordnung, Batteriegesetze, besteht halt dort die Forderung, dass das wieder in den Kreislaufprozess kommt. Und das funktioniert auch schon sehr gut, weil natürlich die Automobilhersteller selbst auch wissen, dass die Materialien begrenzt sind. Ja. Und deswegen stellen die natürlich auch die große Anforderung, dass dort sehr hohe Recyclingraten vorhanden sind, dass man im Endeffekt diese Masse, das nennt man Schwarzmasse, dieses Nickel, Mangan, Kobalt, dieses Gemisch, dass das wieder in die Produktion von neuen Batterien kommt.
Okay, dann sind wir da schon ein bisschen weiter als ich dachte. Ich war noch auf dem Stand, dass es zwar technisch machbar ist, diese Batterien zu recyceln, aber dass es eben nach wie vor sehr aufwendig und teuer und als Prozess noch nicht wirklich ausgereift ist. Aber die Dinge schreiten eben voran, das ist ja wunderbar.
Genau, und das ist ja auch gut, dass es die Möglichkeit jetzt gibt, dass wir dort einfach auch eine gewisse Unabhängigkeit damit hinbekommen, dass einfach diese Batterien hier recycelt werden können und wir den Stoffkreislauf realisieren.
Ja. Wobei Sie ja, glaube ich, auch federführend beteiligt waren an einem Projekt vor einiger Zeit, das sich damit beschäftigt hat, wie man tatsächlich die gebrauchten Batterien selbst nochmal verwenden kann.
Genau, das ist richtig. Das ist sozusagen auch mit diesem Partner zusammen. Mhm. Wir fahren da zweigleisig. Das heißt, wenn die Batterie aus dem Automobil zurückkommt, wird die vermessen und man kann quasi anhand der Vermessung feststellen, ist sie noch so weit einsatzfähig, dass sie in eine stationäre Anwendung kommen kann. Stationär heißt ein Batteriespeicher, der nicht mobil unterwegs ist, oder ist sie schon so weit degradiert? Man spricht da vom sogenannten State of Health, also sprich den Status der Gesundheit der Batterie. Und wenn der quasi unter ca. 75% gefallen ist, kann man den zwar noch in stationären Anwendungen einsetzen, wo dann auch der Stress für die Batterie nicht so stark ist. Und wenn man halt dann weiter unten ist, dass man so ca. 60% unterschreitet, dann redet man dann vom Recycling. Das heißt, da werden die Batterien dann sozusagen in den Recyclingprozess eingeführt. Okay. Aber in unseren Projekten haben wir natürlich diese Batterien verwendet und haben denen ein sogenanntes zweites Leben, ein Second Life gegeben und setzen die in Batteriespeichern ein, die zum Beispiel Schnellladestationen puffern. Also man spricht im Endeffekt sozusagen vom Puffern, wenn man ein Fahrzeug anschließt dort mit einer Ladeleistung von zum Beispiel 150 Kilowatt, das ist das typische Schnellladen, dann hat man ja normalerweise diese Ladeleistung auch vom Netz zu beziehen. Und das bedeutet, man braucht einen gewissen Netzausbau dahinter. Wenn man jedoch so einen Batteriepuffer dazwischen schaltet, kommt ein Teil der Energie aus dem Batteriepuffer und nur ein geringer Anteil kommt aus dem Netz. Und wenn das Fahrzeug fertig ist mit Laden, wird dann halt mit einer geringeren Leistung aus dem Netz der Batteriepuffer wieder nachgeladen. So schafft man es, Schnelllademöglichkeiten zu schaffen, ohne dass man halt das Netz an allen Stellen stark ausbauen muss. Weil das ist natürlich auch mit Kosten verbunden und mit viel Aufwand. Und so kann man halt über solche Batteriepuffersysteme diese Energie auch fürs Schnellladen bereitstellen und hat einen überschaubaren Netzausbau.
Ja, das klingt spannend, da ja insbesondere auch das wieder ein Thema bei uns ist, also der Netzausbau und auch der Ausbau von Schnellladesäulen geht ja nicht ganz so schnell voran, wie einige sich das wünschen würden. Deswegen wäre das vielleicht eine gute Möglichkeit, um da ein bisschen für Entspannung zu sorgen.
Ja, ist wobei das, natürlich auch.
Ja, ist es relativ leicht möglich, diese Batterien dann, sagen wir mal, die hat noch eine State of Health von 50% oder 60%, dann für diesen Zweck einzusetzen? Oder gehört dann da schon noch ein größerer Prozess dazu, die dafür dann auch nochmal vorzubereiten, anzupassen?
Ja, die Batterie ist ja nur ein Teil des Systems. Also man muss natürlich dort für eine Anbindung an die Ladesäule, sage ich mal, Technik vorhalten. Also sprich, man braucht dort Leistungselektronik, die dort als, sage ich mal, Verbindungsglied agiert zwischen den Batterien und dem Netz beziehungsweise auch der Ladesäule. Dann braucht man halt eine Hochleistungsladesäule. Auch da gibt es noch, sage ich mal, Entwicklungspotenzial. Jetzt sind diese Ladesäulen ja in der Regel vorgefertigt, dass sie aus dem Energienetz, wo wir ja Wechselspannung haben, ihre Energie beziehen. Wenn man über solche Großbatteriepuffer nachdenkt, ist es zum Beispiel dienlich, dort auf Gleichspannung zu bleiben, weil die Batterie liefert ja Gleichspannung. Wenn ich meine Ladesäule auf Gleichspannung habe, spare ich mir dort Umwandlungsprozesse und habe wieder ein optimales System, was wenig Verluste realisiert. Das ist zu überdenken. Und man muss natürlich in dem ganzen Prozess natürlich wirklich den Aufwand sehen. Inwieweit wird das dann genutzt? Wie ist der Bedarf dann vorhanden? Auch die Lebensdauer der Batterien. Das ist ja auch immer noch ein Fakt. Ja. Wenn ich die dort in der stationären Anwendung einsetze, kann ich halt trotzdem von einer Degradation pro Jahr von circa 2% ausgehen. 2 bis vielleicht 3%, je nach Stress der Batterien. Das heißt, in 10 Jahren habe ich auch 20 bis 30%. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich habe die frühzeitig aus dem Auto genommen, habe die zum Beispiel mit 75% rausgenommen, dann habe ich noch 55 und dann sind nach 10 Jahren ist dann auch ein Austausch der Batterien sozusagen nötig. Das heißt, auch da bedarf es halt Technik, die zum Beispiel so ein System so vorbereitet, dass auch die Batterien anderer Hersteller oder die Batterieentwicklung, sage ich mal, von in 5 Jahren genutzt werden kann, um so einen Batteriepuffer sozusagen neu zu bestücken mit Batterien. Also sprich so ein modulares Wechselsystem.
Ja.
Das heißt, das sind halt viele Herausforderungen, die in dem Rahmen mit drinstehen. Wir haben halt so ein Projekt umgesetzt, um diese Erfahrung zu gewinnen, um auch den Stress der Batterien dort zu monitoren. Mhm. Wie sieht es denn in den Einzelbatterien aus? Weil man muss sich ja vorstellen, so eine Batteriepuffer, also in unserer hat ein Energieeinheit von ca. 180 Kilowattstunden. Das ist ungefähr so viel wie in 3 Autos. Und auch da kommen ja viele verschiedene Batterien zusammen und nicht alle haben dieselbe Historie. Also wir gewinnen da gerade noch sehr viel Erfahrung, wie denn auch die Batteriealterung sich auf, sage ich mal, das Verhalten der Batterie auswirkt. Wie wirkt sich das aus, wenn ich diesen gesamten Verbund von Batterien sozusagen aus verschiedenen Fahrzeugen konfiguriert habe und diese unterschiedliche Historie haben. Also das ist wissenschaftlich sehr spannend und wir gewinnen da gute Erkenntnisse, sodass wir halt für die Zukunft gut vorbereitet sind.
Ja, besseres Verständnis für die verschiedenen Optionen und ihre Komplexitäten. Und wenn wir von diesen Optionen und Komplexitäten sprechen, gibt es natürlich im Bereich Elektromobilität, aber auch in anderen Bereichen auch immer wieder einen anderen Begriff, der in vielerlei Munde ist. Und das ist der Begriff des Wasserstoffs, zum Beispiel eben für Antriebe, die das Thema Elektromobilität ergänzen können oder dazu vielleicht auch in Konkurrenz stehen. Wie sehen Sie das? Wasserstoffantrieb versus klassische Elektromobilität. Wo sind da die Unterschiede, die Stärken und Schwächen? Momentan ist ja Elektromobilität deutlich verbreiteter.
Ja. Wasserstoff hat halt in der Energiedichte einen massiven Vorteil gegenüber Batterien und auch gegenüber fossilen Kraftstoffen. Also wenn wir mal einfach die Energiedichte vergleichen, ist die Energiedichte von Wasserstoff, von einem Kilo Wasserstoff ungefähr 33 Kilowattstunden, also Faktor 3 gegenüber dem Energieinhalt von einem Kilogramm Dieselkraftstoff. Das heißt, das macht es erstmal sehr attraktiv, Wasserstoff einzusetzen. Wenn wir halt Richtung Fahrzeuge schauen, muss man halt sich die Gesamtkette anschauen. Also sprich, wenn ich das in einem Fahrzeug einsetzen möchte, muss ich dann den Wasserstoff erstmal erzeugt haben. Das heißt, das wird in der Regel grün über Elektrolyse gemacht. Dann habe ich den Wasserstoff, den ich verdichte. In der Regel arbeitet so ein PKW mit einem Druck von ca. 700 Bar. Das heißt, der Wasserstoff wird dort hoch verdichtet, damit er klein, kompakt quasi im Fahrzeug bevorratet werden kann. Und dann habe ich dort eine Brennstoffzelle, die quasi dort die Energie erzeugt und dann über einen Elektromotor wieder in Bewegung umsetzt. Das heißt, diesen ganzen Prozess, wenn ich den vergleiche mit dem Prozess eines Elektrofahrzeuges, wenn ich den Strom aus der Steckdose beziehe, quasi in der Batteriespeicher und fahre, ist einfach für einen PKW wirkungsgradtechnisch, sage ich mal, schwierig. Weil man kann davon ausgehen, wenn man eine Bierdeckelrechnung macht, so überschlägig, dass man ungefähr einen Faktor 2 an Energieeinsatz für Wasserstofffahrzeuge hat. Das heißt, Sie brauchen ungefähr mit einem Elektrofahrzeug bei realem Fahrverhalten, je nachdem, ob Sommer und Winter, zwischen 20 und 25 Kilowattstunden pro 100 Kilometer Energie. Und bei Wasserstoff würden Sie mit dem Gesamtprozess liegen, wenn Sie Elektrolyse einsetzen, den Wasserstoff selbst erzeugen, bei ungefähr roundabout 50 bis 60 Kilowattstunden pro 100 Kilometer liegen. Das heißt, für den PKW ist es quasi meines Erachtens nicht der Weg, der Königsweg, der uns hier sozusagen in die Zukunft führt.
Deswegen wird eher geschaut, ob man das vielleicht dann bei LKWs, bei Bussen, also bei größeren Fahrzeugen, schwereren Fahrzeugen einsetzen kann, nicht wahr?
Genau, genau.
Ja.
Also LKW definitiv, wo es um große Reichweiten geht. Und da gibt es ja auch schon ein paar, sag ich mal, Musterprojekte, sind schon von einigen namhaften Herstellern Fahrzeuge auch vorgestellt worden. Also das ist dort sinnvoll, auch um da ein Gefühl zu kriegen beim PKW, man würde pro 100 Kilometer ungefähr 1 Kilo Wasserstoff benötigen.
Ja, ja, ja. Ja, spannend. Und Potenzial gibt es natürlich generell nicht nur bei Fahrzeugen, Potenzial von Wasserstoff, sondern Sie haben in einem Projekt sich ja auch die autonome Energieversorgung für Gebäude mal angeschaut auf Wasserstoffbasis. Was war das für ein Projekt?
Ja, also in dem Projekt haben wir uns mal mit einem Partner zusammengetan und haben einfach mal neu gedacht, wie können wir diesen vorher angesprochenen, Wirkungsgrad, vielleicht ins Positive wenden. Wenn wir Wasserstoff erzeugen aus Strom, haben wir, auch wieder über den Daumen gut zu merken, ca. 50% Wirkungsgrad. Das heißt, 50% der eingesetzten Energie sind Wärme.
Mhm.
Und da haben wir uns überlegt, wenn wir die Wärme natürlich nutzen, können wir den Gesamtprozess optimaler gestalten. Das heißt, unser Wirkungsgrad des Gesamtsystems steigt. Und so sind wir auf die Idee gekommen, dazu eine Art Energiezentrale zu designen, zu definieren, in der alles quasi verbaut ist, was man für ein Haus braucht, um auch über Tage autark zu sein. Das heißt, wir haben dort drin eine Elektrolyseeinheit, die aus Strom, sei es aus regenerativer Quelle oder Strompreis gesteuert vom Netz, wenn nachts gerade Überschuss ist, den Strom aufnehmen kann, den mit einer Elektrolyseeinheit in Wasserstoff erzeugt. Dann haben wir quasi den Wasserstoff dort in Druckflaschen. Der wird dann mit einem Kompressor auf einen Druck von 300 Bar verdichtet.
Mhm.
Und so haben wir bei uns in unserem System haben wir mehrere Flaschen, sodass wir in Summe dort ungefähr 400 Kilowattstunden Energie in Wasserstoff speichern können. Haben quasi diese Wärme, die dabei entsteht, in einen großen Wasserpufferspeicher überführt und haben da eine Wärmepumpe noch mit integriert, die dann das Energieniveau aus diesem Pufferspeicher an zum Beispiel ein angeschlossenes Haus übergeben kann, sodass man das Haus mit der Abwärme gleich nutzen kann und heizen kann.
Und das alles, soweit ich das gelesen und verstanden habe, eben als modulares Baukastensystem, das sich theoretisch für fast jedes Haus anwenden oder damit verbinden ließe. Habe ich das richtig verstanden? Also dass es wirklich wie so eine Art Komplettlösung ist, die man randocken kann?
Also es ist eine Containerlösung, die quasi so anschließbar ist, genau, dass man halt die Wärmeauskopplung hat und man hat halt einen Elektroanschluss.
Mhm.
Man hat halt noch einen Batteriespeicher in dem System, der zum Beispiel so Kurzzeitenergieimpulse dort aufnehmen kann und das Haus versorgen kann. Und wir haben natürlich auch in der Einheit noch eine Brennstoffzelleneinheit, um den Wasserstoff wieder rückzuverstromen. Und das als modulare Einheit, die dann so bereitsteht, dass man ein Haus möglichst, autark versorgen kann. Wobei man natürlich dort auch, aus Sicht der Wirtschaftlichkeit natürlich nicht auf ein einzelnes Haus nur gehen wird, sondern eher, Mehrfamilienhäuser oder noch besser Wohnquartiere ansprechen wird, weil das aus meiner Sicht eigentlich auch die Zukunft sein wird, wenn man sich die Preisentwicklung der Technik anschaut, dass halt dort sich mehrere Leute zusammentun sollten und müssen. Damit es einfach für jeden wieder überhaupt stemmbar und bezahlbar bleibt. Weil das ist auch immer ein großer Knackpunkt unserer Energiewende und eine große, große Herausforderung, was mir als Wissenschaftler immer am Herzen liegt. Es muss auch irgendwo bezahlbar sein.
Ja, das ist ein Teil dieser Komplexität, nicht wahr? Also wir haben die ökologische Dimension, wir haben die ökonomische Diskussion, die Sie gerade ansprechen und Dimension und natürlich aber auch die technische Machbarkeit. Und es reicht nicht, irgendwie einem dieser Dimensionen oder einem dieser Faktoren gerecht zu werden, sondern sie müssen idealerweise auf positive Art und Weise miteinander verschmelzen. Das ist die große Aufgabe.
Ja, das ist die Quadratur des Kreises.
So ist es, so ist es. Deswegen, ja, komplexe Themen, mit denen Sie sich beschäftigen und mit denen Sie sich ja offenbar sehr, sehr gern beschäftigen. Deswegen mal so zwischendurch die Frage mit einem kleinen Blick nach hinten. Wie und warum und wann haben Sie denn begonnen, sich persönlich für diese Themen, also für die Welt rund um die Energietechnik zu interessieren?
Also ich habe schon als Kind sehr gern mit Elektrotechnik mich auseinandergesetzt und habe da halt schon sehr gern gebaut, gebastelt. Da gab es früher noch solche Bastelbeutel und so Bauanleitungen und dann fand ich das schon als Kind immer sehr spannend, wie man halt, sag ich mal, dort Funktionen umsetzen kann, zum Beispiel irgendwas automatisieren, wo zum Beispiel eine Temperaturregelung oder sowas umgesetzt wird in dem Bereich. Das fand ich immer schon sehr, sehr beeindruckend, dass man ohne, sag ich mal, das Zutun dann des Menschen sozusagen Prozesse beeinflussen kann. Und wenn in der das ging ja dann in der Weiterentwicklung, dass irgendwann das Thema der Energieerzeugung bei mir sozusagen in den Fokus kam, richtig stark begonnen hat, als ich 1999 angefangen habe, Elektrotechnik zu studieren. Mhm. Und dann ist man ganz stark in das Thema eingetaucht und da hatte ich auch das erste Mal den Kontakt mit den Themen regenerative Energie. Da war das ja in Deutschland noch so ganz, ganz am Anfang. Und ich bin dann halt in dem Bereich, sage ich mal, der Leistungselektronik, was, sage ich mal, nicht so bekannt ist weitläufig, eigentlich eingetaucht und als Schnittstelle sozusagen immer dient. Die Leistungselektronik ist quasi die Technik, die Solarwechselrichter realisieren lässt oder die Elektroautos quasi zum Fahren bringt. Also immer, ich sag mal so, der Kasten, der zwischen Batterie und Motor ist, oder der Kasten, der an der Wand hängt, ihr Solarwechselrichter zu Hause, ist quasi auch ein Ergebnis der Leistungselektronik. Und das hat mich schon immer fasziniert, dass man sozusagen eigentlich große Leistung konvertieren kann, dass man Solarenergie ins Netz einspeisen kann und mit den ganzen technischen Herausforderungen sozusagen sich auseinandersetzt.
Also gewissermaßen ja die Fortsetzung ihrer Do-it-yourself-Baukästen aus der Kindheit und Jugend. Jetzt tüfteln sie auf großer Ebene an genau solchen Aufgaben.
Genau. Und es macht natürlich auch sehr viel Freude, dort halt junge Menschen quasi mit zu integrieren und diese auch da in dieses Thema mit hineinzubringen, diese auch selbst zu begeistern. Mhm. Weil die besten Lösungen entstehen natürlich, wenn die Leute brennen dafür. Wenn die jungen Menschen, sage ich mal, diese Probleme erkennen, selbsttätig mit vorantreiben, das ist liegt mir ganz stark am Herzen, dass so der Ingenieur einfach gefördert wird. Also, dass der Ingenieur ein Gefühl für Technik hat, auch innovative Lösungen mal ausprobiert, auch wenn sie vielleicht im ersten Schritt nicht gleich zum Erfolg führen, aber dann nochmal die Sache neu denken. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch so ein Spirit, in dem wir in Deutschland sozusagen wieder noch ein bisschen pushen müssen, dass man das Ingenieurtum, was halt auch, sage ich mal, seit vielen Jahren ja schon in unseren Genen liegt, dort im Bereich der Energieversorgung, erneuerbare Energien nochmal einen neuen Anstoß geben.
Unbedingt. Also das heißt, wenn wir jetzt direkt schon mal auch auf Ihre Arbeit schauen in der Forschung und auch in der Lehre und über Ihre Studierenden, dann wären das schon mal Wünsche, die Sie an potenzielle Studierende hätten, so verstehe ich Sie. Also dass man gerne und begeistert tüftelt.
Genau. Das heißt, ich sag mal, wenn man bei uns studieren möchte, sollte man halt so ein gewisses Grundinteresse mitbringen an der Thematik. Alles andere kriegt man dann schon sozusagen beigebracht. Aha. Das wäre halt sozusagen so die Basisvoraussetzung, also einfach dieses Thema, ich möchte was bewegen, ich möchte halt ein Teil der Energiewende sein. Das wäre halt für uns genau der richtige potenzielle sozusagen Mitarbeiter für die nächsten Jahre sozusagen, und ich sag mal so schön Zukunftsarchitekt, der uns quasi hier an unseren Aufgaben, die wir in Deutschland haben, natürlich begleitet und selber seinen Anteil mitliefert.
Und Aufgaben gibt es ja genug, weiß Gott, haben wir jetzt mal so hier und da reingeluschert mit Ihnen und drüber gesprochen. Dementsprechend die Frage, was gibt es denn für Ihre Studierenden normalerweise für Berufsaussichten? Was sind übliche Berufsfelder oder Tätigkeitsbereiche, in die sich Ihre Absolventen dann hineinstürzen?
Also auch das ist sehr, sehr, sag ich mal, divers. Es gibt halt einerseits natürlich Studierende, die im Bereich der Verknüpfung von Wirtschaft und Technik aktiv sind, so die Wirtschaftsingenieure, die quasi so das Bindeglied darstellen. Dann haben wir natürlich in den Berufsfeldern das Thema Planung, dass man halt in die Planung von regenerativen Energieanlagen einsteigt und dort bei der Umsetzung realisiert. Dann ist, sage ich mal, auch der Bereich der Entwicklung und Forschung in Unternehmen ein Standbein, auf das man sich stellen kann. Und natürlich auch, teilkomplexe Sachen in, Forschungsinstituten, dass man dort auch selber sozusagen den Weg einschlägt, hinterher nach einem Masterstudium noch eine Promotion anzuschließen. Also es stehen einem eigentlich alle Türen offen. Deswegen ist es ja auch sehr wichtig, wenn man so ein Studium quasi beginnt, dass man halt einen offenen Blick sozusagen hat, weil es gibt ja auch immer gewisse Veränderungen. Wir merken es ja selbst, der Fokus ist nicht ganz sozusagen klar. Der Fokus verändert sich auch im Laufe der Zeit. Mhm. Und da liegt mir auch am Herzen, dass junge Menschen, die den Weg des Ingenieurwerdens gehen, dass sie einen Blick auf die hauptsächlichen Themen haben und auch die Kompetenz erlernen, sich selbstständig dann weiterzubilden und auch neue Probleme, die am Horizont erscheinen, dann lösen können.
Ja, es reicht nicht, sich einmal das Wissen drauf zu schaffen, sondern man muss dann schon neugierig sein und auch bleiben.
Ja, wir können ja jetzt die Trends anschauen, die uns jetzt bewegen. Jetzt gerade aktuell ist ja Hannover Messe. Mhm. Aktuell Hannover Messe, absoluter Trend dort ist das Thema KI. Da kommt man nicht mehr vorbei. KI in aller Munde. Und auch KI ist ein Thema, sagen wir mal klar, es ist erstmal ein Buzzword, aber auch das muss man runterbrechen und das bringt auch im Bereich der Energieversorgung, sage ich mal, Beeinflussung mit sich. Also sprich, intelligente Steuerung, Energiemanagement hatten wir eingangs hier angesprochen. Auch das, wie schaffe ich es zum Beispiel, diesen Energiecontainer, den wir hier realisiert haben, so zu steuern, dass er optimale Energiemenge in Wasserstoff einlagert, genug bereitstellt, um morgen den Bedarf zu decken, dann zu schauen, wenn vielleicht in 2 Tagen dann doch keine Sonne scheint, trotzdem noch genug zu bevorraten und eventuell noch auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren.
Ja, das ist einiges.
Ja, also ich will damit sagen, dass natürlich auch so ein Studium heutzutage sehr, sehr vernetzt ist und man halt nicht mehr nur, ich sage mal, Elektrotechnik studiert und, sage ich mal, Schaltungsdesign realisiert, sondern man auch dort weit denkt und in verschiedenen Bereichen denkt und eintaucht, man macht dort Strategien, man entwickelt quasi auch Software, man setzt Software um. Also das heißt, auch dort ist halt ein sehr, sehr vernetztes Wissen nötig, bis hin zur Materialtechnologie.
Ja, vernetztes Wissen, breites Wissen nötig, deswegen dazu vielleicht auch nochmal die Frage, wie Sie dieses Wissen an der Hochschule Fulda vermitteln oder konkreter gefragt, wie ist denn die Hochschule Fulda aufgestellt im Themenbereich erneuerbare Energien?
Also im Bereich der erneuerbaren Energien sind wir, sage ich mal, gut aufgestellt.
Das ist schon mal gut.
Freue ich mich. Ein guter einführender Satz auf jeden Fall. Also wir haben das Studium so gegliedert, dass wir natürlich dort erstmal eine gute Basisausbildung bringen. Also sprich,
also Sie haben ja tatsächlich Mathematik, das explizite Studium erneuerbare Energien. Das kann man ja genauso bei Ihnen studieren.
Genau. Ja. Mhm. Genau, man kann das so studieren. Man bekommt am Anfang erstmal eine gute, solide Basisausbildung im Bereich von Elektrotechnik, Physik, auch Mechanik, also diese ganzen Sachen, die ein Ingenieur quasi eigentlich auszeichnen, werden quasi am Anfang des Studiums quasi dort vermittelt. Und im Verlaufe des Studiums konzentrieren wir uns immer mehr auf die Themen regenerative Energieerzeugung. Mhm. Wir konzentrieren uns auf Elektromobilität, auf Energiespeichertechnik. Da haben wir zum Beispiel jetzt auch gerade einen neuen Lehrbeauftragten gewonnen, der wirklich aus der Praxis kommt. Der ist Chemiker, der kennt sich mit Batterien, Batterierecycling aus. Also das ist quasi auch ein großer Mehrwert, so dort in dem Bereich, sage ich mal, dezidiertes Wissen aus der Industrie vermitteln. Ich binde auch sehr gern Gastwissenschaftler ein, beziehungsweise Gastvorträge aus der Industrie, dass halt nicht nur, sage ich mal, das Wissen von der Hochschule vermittelt wird, sondern auch Wissen aus der Praxis mit integriert wird. Weil die Hochschule Fulda ist ja eine Hochschule und das heißt immer klar Fachbezug und, sage ich mal, klare Vernetzung mit der Wirtschaft der Region. Das liegt mir auch am Herzen. Ja. Und wir haben sozusagen dann auch so Themen wie Gebäudebetrachtung mit drin, insbesondere im Bereich Energiemanagement, Energieeffizienz, weil natürlich der Fokus auch immer mehr Richtung Energieverbraucher gehen muss. Wie ich es auch schon jetzt in unserem Talk hier gesagt habe, müssen wir die Verbraucher auch optimieren und können nicht einfach nur mehr Energie erzeugen und mehr Energie regenerativ erzeugen, sondern wir müssen eigentlich auch in die Richtung schauen, wie können wir weniger Energie erzeugen, weil man muss sich auch weniger produzieren.
Spannend. Schön. Wir nähern uns dem Ende des Gesprächs. Allerdings sind wir noch nicht ganz durch. Eine kleine Aufgabe habe ich noch für Sie. Wir enden nämlich immer mit der Rubrik der Halbsätze. Ganz harmlos. Würde einfach bedeuten, ich gebe Ihnen so ein paar kleine Impulse und Sie dürfen den Satz gerne beenden. Können es auch etwas ausführlicher fassen, so wie Sie mögen. Wir schauen einfach mal, was Ihnen spontan in den Sinn kommt. An dem Thema Energietechnik begeistert mich bis heute,
dass es so vielfältig ist.
Ja, das kann ich, glaube ich, nach diesem Gespräch spätestens unterstreichen. Das ist nachvollziehbar. Zu meinen Vorbildern in der Energietechnik gehört, ist vielleicht jetzt für Sie in Ihrer Themenwelt ein bisschen schwieriger zu beantworten, aber vielleicht gibt es ja irgendeinen Vordenker, eine Vordenkerin oder irgendeinen Tüftler, wo Sie sagen, ja, oder auch eine Wissenschaftlerin, wer auch immer, wo sie sagen, da kann ich mir eine Scheibe von abschneiden, da kann man sich gut nachrichten.
Naja, es gab ja schon frühzeitig die Themen, den Wettstreit zwischen Tesla und Westinghouse zum Beispiel, in Ausführung des Energiesystems. Also ich glaube, man kann Tesla und Westinghouse kann man da schon als Vorbilder in dem Bereich sehen, weil die waren auch Vordenker in ihrer Zeit und haben vieles geschaffen, wovon wir heute noch profitieren.
Also dieses Vordenkertum spricht sie da an, Wege zu beschreiten, bei denen der Zeitgeist jeweils eher noch, gelinde gesagt, ist, skeptisch die Stirn runzelt.
Genau. Das ist richtig.
Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich,
wenn ich möglichst viele Leute für das Thema erneuerbare Energien begeistern kann.
Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich
die Berufung zum Professor.
Ja, das ist nachvollziehbar. Warum hatten Sie Lust, in die Wissenschaft zu gehen und in die Lehre? Beziehungsweise anders gefragt, als Sie selbst studiert haben, war Ihnen das relativ früh klar, dass Sie diesen Weg gern beschreiten würden?
Das hat sich aus dem Späteren herauskristallisiert.
Ja.
Also zu der Zeit war ich da eigentlich sehr offen und habe dann ja auch erstmal als Entwickler selbst in dem Feld gearbeitet und das hat sich halt nach und nach ergeben. So während der Promotion war man halt schon frühzeitig in Lehre eingebunden und es hat einfach Spaß gemacht, den Menschen halt das Wissen zu vermitteln, auch das Feedback zu kriegen und halt auch immer mit jungen Menschen zu arbeiten und zu sehen, wie sich auch da die Gesellschaft quasi ändert und beziehungsweise was man da halt berücksichtigen muss und immer wieder auch neue Wege gehen, weil im Laufe der Zeit ist ja auch die Wissensvermittlung hat sich stark verändert und wir erleben das ja heute auch. Wir sitzen jetzt hier in einem Podcast quasi, wo wir uns über Wissenschaft austauschen. Das wäre vor 20 Jahren quasi irgendwie eine ganz spezielle Sache gewesen. Heute ist den Podcast sozusagen zum Thema Wissensvermittlung total Common Sense. Wir gehen natürlich heute da auch Wege, dass wir zum Beispiel kleine Lehrvideos machen. Also das ist, hier habe ich jetzt gerade in Vorbereitung, dass wir sozusagen interessante Fakten in kleinen Videos zusammenfassen, die quasi sozusagen auf Plattformen hochladen, um dort Interessenten quasi für das Thema zu begeistern. Also das sind Sachen, die wandeln sich und das ist halt eine Art der Wissensvermittlung, die sich auch in den letzten Jahren gewandelt hat und es weiß ja keiner, was noch kommt. Das macht es natürlich auch ganz spannend.
Ja, klar. Gerade für jemanden wie Sie, die ja dadurch sich quasi definieren, schon thematisch eben gerne zu tüfteln, neugierig zu bleiben und weiterzudenken. Und Wissensvermittlung ist natürlich genau auch ein solches Thema wie das ganze Thema Energietechnik auch insgesamt. Sie verändert sich und gerade wenn man dann, so habe ich den Eindruck auch bei Ihnen, sich auch für das Thema Wissenschaftskommunikation insgesamt begeistert, ist das natürlich eine schöne Zutat.
Ja, man muss halt drüber reden, auf Deutsch gesagt. Das ist halt wichtig, weil wenn man in seiner Kammer sitzt und einfach so für sich hintüftet, dann kann man halt gute Ideen haben und das, wenn es aber nicht wahrgenommen wird, wenn keiner das weiß, dann wird es sich auch niemals durchsetzen. Und das ist natürlich in unserer heutigen Welt, sage ich mal, eine ganz, ganz große Herausforderung, wo wir natürlich die ganz, sage ich mal, starke Dominanz verschiedenster Kommunikationskanäle haben, ja, sich eigentlich dort noch das Richtige herauszusuchen. Also ich glaube, das fällt uns allen schwer, den Weg zu finden und zu schauen, wie man halt sozusagen es differenziert, die Informationen, sage ich mal, herauszufiltern, die für einen relevant sind.
Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder Tätigkeitsfelder in der Energietechnik in?
Ja, einerseits natürlich, was sich in dem Bereich, sage ich mal, der Photovoltaik noch tut, wo die Wirkungsgrade in den nächsten Jahren dort zum Beispiel bei Solarzellen hinlaufen werden. Aber auch, ich bin immer noch so ein Freund und gucke immer noch mal, was passiert in dem Thema Fusion, Kernfusion. Das sind Themen, die mich auch interessieren und ja, wie gehen wir zum Beispiel auch mit dem ganzen Thema radioaktiver Müll um, den wir quasi haben, wo wir auch noch keine Lösung haben. Dort finden wir vielleicht auch nochmal innovative Ansätze, dass der Müll vielleicht nicht Müll bleiben muss, sondern auch nochmal, sage ich mal, zur Energieerzeugung beitragen kann. Ja. Das ist ja vorhandenes Material, was genutzt werden kann. Auch da gibt es ja Forschungsarbeiten und die könnte man ja an der Stelle auch mal sozusagen wieder aufgreifen beziehungsweise das in das Gesamtkonzept mit einintegrieren.
Also ich merke, es gibt viele Themenwelten, die Ihre Neugierde auch weiterhin befeuern werden. Das wird so schnell nicht erlahmen. Deswegen, ja, wunderbar. Da haben Sie viel vor sich und das Gleiche gilt natürlich auch für Ihre Studierenden. Deswegen lohnt es sich, glaube ich, echt, sich da mal umzuschauen, wer Interesse hat an einem Studium in diesem Bereich. Also ganz lieben Dank Ihnen, Herr Professor Dr. Schwalbe, für diesen Einblick in Ihre Arbeit, in die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen. Ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen und freue mich natürlich, wenn ich den einen oder anderen für das Thema Energietechnik, Elektrotechnik, erneuerbare Energien begeistern konnte oder vielleicht auch in der Zukunft noch begeistern kann. Ich freue mich, die Türen stehen Ihnen immer offen bei uns. Sie können mich auch im Nachgang hier anschreiben. Meine Kontaktdaten finden Sie einfach, wenn Sie meinen Namen einfach mal googeln, dann können Sie mir sofort schreiben und wir werden in Verbindung treten.
Das ist nett von Ihnen. Das ist nett von Ihnen, dass Sie das anbieten. Schön. Dann ja, lieben Dank und machen Sie es gut. Ciao.
Tschüss.
Hessen schafft Wissen, der Podcast.